Guten Morgen. Punktgenau, zum Beginn der Ferien schließen wir unsere Predigtserie zum Thema Vater Unser, Beten lernen des Vater Unser, heute ab. Und ihr dürft dann in die Ferien gehen, im Rückblick auf eine Serie, die euch hoffentlich an der einen oder anderen Stelle wirklich berührt hat. Und dürft euch dann umgekehrt aber auch freuen, wenn ihr noch hier seid, dass eben eine neue Serie beginnen wird über die Gleichnisse Jesu. Heute nochmal zum Vater Unser. Jesus beendet seinen Anschauungsunterricht in Sachen Gebet mit den Worten: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und diese Worte, wir haben es eben gesungen, jemand hat es gebetet, diese Worte sind wunderbar. Sie sind großartig und ich möchte sie nicht nur euch zurufen, ich möchte sie mir zurufen. Ich bin dankbar, dass jemand gebetet hat. Man steht hier vorne auch nicht immer gleich. Ich bin selbst ein Stück weit auch in Anfechtung. Auch mal hier vorne. Und ich möchte diese Worte euch, aber auch mir zurufen. Sie sind ein Lobpreis und in ihnen finden wir die Begründung für die 6 Bitten, die wir zuvor schon in den anderen Predigten gehört haben. Kurz und bündig legt uns dieser Lobpreis nahe und auch das haben wir vorhin gesungen. Gott ist able. Gott kann. Der Vater im Himmel kann. Und wenn die Welt und unser persönliches Leben tatsächlich ein Stück weit droht, aus den Fugen zu geraten oder an der einen oder anderen Stelle tatsächlich aus den Fugen gerät, Gott hat die Macht und die Kraft, entweder aus den Scherben unseres Lebens etwas Kostbares Neues zu machen, oder zu verhindern, wenn er das möchte, dass etwas in Scherben geht. Aber er hat die Macht. Ihm ist nichts unmöglich. Denn dein ist das kommende und das endgültige Reich. Und du, himmlischer Vater, hast die Kraft, es aufzurichten. Und du bist konkurrenzlos herrlich. Und das nicht nur zeitlich begrenzt, sondern bis in Ewigkeit. Nochmal. Das sind eigentlich keine schweren. Es sind einfache und tröstende Worte. Allerdings, ich möchte das nicht verschweigen, wenn ihr in eure Bibel reinschaut, auch in die neue Genfer Übersetzung und in viele andere Übersetzungen, in vielen Übersetzungen erscheinen diese Worte gar nicht in dem Originaltext. Sie stehen, wenn, dann unten in einer kleinen Anmerkung. Warum? Weil die frühesten Handschriften diese Worte Jesu so nicht überliefern. Und dennoch möchte ich gerne festhalten, der Inhalt dieser Worte deckt sich völlig mit der sonstigen Verkündigung Jesu. Und sie passen auch zu dem sonstigen Gesamtzeugnis der Bibel. Ich möchte mich heute Morgen auf die eine Aussage aus diesem Vers beschränken, nämlich dein ist das Reich. Dieses dein ist das Reich, das ist natürlich verknüpft mit dein ist die Kraft. Und es ist auch verknüpft mit dein ist die Herrlichkeit, weil dieses Reich, das Gott durch seine Kraft aufrichtet, einzig und allein seine Herrlichkeit ausstrahlt. Ich habe 3 Punkte dazu. Erstens, wem gehört das Reich Gottes? Zweitens, wie kommen wir in dieses Reich Gottes? Und drittens, wie lebt man im Reich Gottes? Erstens, wem gehört das Reich Gottes? Nun, das ist zunächst natürlich eine fast rhetorische Frage. Gottes Reich gehört Gott, denn dein ist das Reich. Das Reich Gottes gehört dem Vater im Himmel. Das liegt vor Augen und es liegt ganz nah. Und es ist ein wirklicher, ein realer Trost, wo wir uns darauf einlassen, dass diesem Gott tatsächlich nichts gehört. Kein Detail, wie es jemand vorhin auch gebetet hat, kein Detail in deinem und in meinem Leben entgleitet. Und Gott hat Interesse daran, an den Details unseres Lebens. Aber das ist nicht alles. Gott richtet in seiner Kraft ein Reich auf, in dem er unsere Lebenslinien und die Lebenslinien aller Menschen, die vor uns gelebt haben und die noch leben werden, indem er sie zusammenführt. und indem er ein unerschütterliches Reich baut. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, Vers 28, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, im Unterschied zu allen Reichen dieser Welt, ein unerschütterliches Reich empfangen, deshalb lasst uns dankbar sein. Das Reich Gottes ist unerschütterlich und wir dürfen uns immer wieder neu darauf ausrichten und dankbar sein. Also wem gehört das Reich Gottes? Es gehört eindeutig Gott. Aber jetzt kommt etwas Zweites hinzu, denn das Vaterunser ist eingebettet in einen großen Kontext. Es ist eingebettet in die drei Kapitel im Matthäusevangelium, wo Jesus zum ersten Mal sein Herz wirklich aufmacht. Es ist seine erste große Rede, die er hält, bekannt als Bergpredigt. Und im ersten Vers, den er ausspricht, sagt er Folgendes. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und im Lukasevangelium in der Parallelstelle heißt es dort, ihnen gehört das Reich Gottes. Es sind zwei Begriffe, die das Gleiche letzten Endes aussagen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich arm vor Gott? Was kennzeichnet Menschen, die arm sind vor Gott? Menschen, die arm sind vor Gott, kennzeichnen verschiedene Dinge. Es sind zum Beispiel Menschen, die zugeben, dass sie sich ihre tiefsten Bedürfnisse nicht wirklich stillen können. Und dass es auch kein darauf hinarbeiten gibt, dass diese Bedürfnisse irgendwie einmal aus eigener Kraft tatsächlich gestillt werden. Menschen, die arm sind vor Gott, geben zu, ich kann meine Bedürfnisse, meine tiefsten, die ich habe, nach Sinn, nach Hoffnung, nach einer wirklichen Heimat, über dieses Leben hinaus, ich kann mir diese Bedürfnisse nicht selbst stillen und auch kein anderer Mensch. Auch nicht durch engste Beziehungen, Freundschaften oder durch eine Ehe. Kein anderer Mensch kann mir diese Bedürfnisse dauerhaft stillen. Ein Mensch, der arm ist vor Gott, ist ein Mensch, der zugibt, dass er an der Ungerechtigkeit in dieser Welt und an der eigenen Schuldhaftigkeit leidet. Wir sind natürlich ein Stück weit immunisiert. Wenn ich heute fragen würde, was ist eigentlich in der Woche vor dieser Woche passiert, so im politischen Bereich, an wirklich Bewegendem, die meisten von uns würden sich kaum erinnern. Ich auch nicht ohne weiteres. Eins jagt das andere. Die Reiche unserer irdischen Welt bestehen durch menschliche Kraft und durch menschliche Macht und Gewaltausübung. Und jedes dieser Reiche trägt den Stempel der menschlichen Selbstherrlichkeit. Jedes. Und sie sind hoffnungslos religiös. Sie versprechen viel und halten unter dem Strich wenig. Manche versprechen sogar Erlösung. Und sie halten es nicht. Und zum Schluss zerbrechen alle diese Reiche an der Wirklichkeit des Lebens. Sie zerbrechen zuletzt an der Schöpfung Gottes. Weil Gottes Schöpfung nicht dazu gedacht ist, dass man ein System drüber stülpt. Sie vergehen. Und wie brüchig und fragil diese Systeme sind, da brauchen wir nur zwei Tage zurückzuschauen. Und es ist nur ein kleines Beispiel. Eine vermeintliche Demokratie kommt ins Wackeln. Und zwar massiv. Von jetzt auf gleich. Und weltweit an anderen Orten bröselt und bröckelt es überall. Das Reich Gottes unterscheidet sich radikal von all diesen Reichen in unserer Welt. Es ist eben nicht Religion, sondern Evangelium, gute Nachricht Gottes für uns. Warum? Gute Nachricht. Warum nicht Religion? Weil im Reich Gottes kein System über die Wirklichkeit gestülpt wird, sondern das Reich Gottes deckt sich mit der Wirklichkeit. Es ist die von Gott geplante, geschaffene Wirklichkeit. Gott bietet uns an als Menschen, dass wir uns in seine Wirklichkeit mit hineinnehmen lassen. Unserem Wesen nach passen wir Menschen in kein Gesellschaftssystem dieser Welt. Weder in die Linken, noch in die Rechten. Die katastrophalen Konstruktionen im 20. Jahrhundert, Kommunismus und Nationalsozialismus, sind nur die Extreme. Sie waren grauenhaft und sie haben exemplarisch demonstriert. Je mehr Energie Menschen reinstecken, ein weltumspannendes Reich aufzurichten, desto gnadenloser werden diese Reiche, desto ungerechter. Wir sind aber auch nicht für Monarchien geschaffen. Wir sind zuletzt noch nicht einmal für Demokratien geschaffen. Auch wenn wir in einer Demokratie, wir im Westen, über lange Zeit Frieden erlebt haben. Und ein Maß an Freiheit, dass, wenn man das anfügen darf, letzten Endes nicht unbedingt auf der politischen Meinungsfreiheit beruht, sondern dass es den Menschen gut gegangen ist. Materiell gut. Vielleicht konnten wir uns nur und haben sie uns nur geleistet, bestimmte Freiheiten, weil es uns so gut gegangen ist. Und immer noch geht, aber nicht mehr unangefochten. Arm vor Gott sind Menschen, die zugeben, dass sie in diese gefallene Welt einfach nicht hineinpassen. Daniel Klipka schreibt, die Größe vor Gott hängt davon ab, ob ich von ihm wie ein hilfsbedürftiges, kleines Kind abhängig bin. Das ist die Logik des Reiches Gottes. Größe wird daran gemessen, wie offen ich nicht nur zugebe, sondern bereit bin, das zu leben. Hilfsbedürftig vor Gott zu stehen. Und nicht nur in den großen Nöten meines persönlichen Lebens zu sagen, ich kann nicht mehr, sondern zu erfassen und umzusetzen, auch in den Zeiten, wo es uns gut geht, das auf dem Schirm zu halten, dass die Wahrheit ist, ich bin bedürftig. Unlängst waren wir in unserer Kleingruppe zusammen und zwei von uns haben zum Ausdruck gebracht, die größte Angst im Moment für sie ist nicht die Bedrohung, nicht Verfolgung und auch nicht Leid, wo es uns im persönlichen Leben trifft, sondern das Lauwerden und es aus dem Blick zu verlieren, wie wir wirklich vor Gott stehen, als Menschen, die offene Hände haben sollen, nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Paulus war ein Modell, er hat gesagt, ich habe gelernt, Mangel zu ertragen, aber auch Überfluss. Und ich fürchte für mein persönliches Leben, dass ich es noch viel zu wenig gelernt habe, tatsächlich mit Überfluss umzugehen, den wir immer noch haben. Es geht so schnell, singt Manfred Siebert mal in einem Lied. Es geht so schnell und wir werden besessen von unserem Besitz und vergessen dabei, wem wir ihn verdanken. Und Besitz ist nicht nur, was wir auf dem Konto haben. Besitz ist, was uns gelingt. Besitz ist die Freude, die wir erleben dürfen, wenn wir sie nicht an Gott zurückgeben, wirklich zurückgeben. Und natürlich auch das Leid. Jesus lenkt unseren Blick in eine völlig andere Richtung. In Matthäus 18, Vers 3 sagt er, ich versichere euch. Entschuldigung, ich bin ein Stück verrutscht. Ich habe hier scheinbar geblättert, während ich gepredigt habe. Auch nicht schlecht. Jesus will uns zum Schluss des Vaterunsers noch einmal ganz klar und deutlich vor Augen führen, wie wir wirklich vor Gott stehen. Und wo wir unsere tiefste Bestimmung als Menschen finden, nämlich indem wir uns dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der die Macht hat, sein Reich aus seiner Kraft heraus in Herrlichkeit aufzurichten. Und das Reich Gottes, das war ja die Frage, wem gehört es? Es gehört natürlich diesem himmlischen Vater. Zuallererst. Aber es gehört genauso, weil Gott dieses Reich als unseren eigentlichen Bestimmungsort zur Verfügung stellt. Es gehört seinen Kindern, dir und mir, da wo wir uns vertrauensvoll an diesen Gott wenden. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wie kommt man in dieses Reich Gottes eigentlich hinein? Das ist eine entscheidende Frage. Jesus hat seine zentrale Mission gerade darin gesehen, weil er die Not von uns Menschen kennt wie kein anderer. Er hat seine zentrale Mission darin gesehen, Menschen zu diesem Reich Gottes hin einzuladen. Immer wieder kreist er um das Thema des Reiches Gottes. Es ist sein Zentralthema. In Lukas 4, Vers 34 sagt Jesus, ich muss auch den anderen Städten die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Ich bin dazu gesandt worden, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkündigen. Und er sieht, wie gesagt, die Not von uns Menschen, unsere Entfremdung, unsere Entwurzelung. Und nicht erst, wenn Millionen von Menschen in den Flüchtlingslagern dieser Welt sind oder auf der Flucht sind, dann erst recht. Aber die Entfremdung ist im Leben von jedem von uns. Wir passen nicht in diese Welt mehr hinein. Jesu Verkündigung kreist darum, dass Menschen zurückfinden an das Vaterherz Gottes. Und wo sie an dem Vaterherzen Gottes sind, da ist Reich Gottes. Weil das Reich Gottes ein Reich ist, wo es um Beziehung geht. Jetzt ist die Frage, wie kommt ein Mensch in dieses Reich hinein? Kommen alle? Kommt jeder hinein? Wer kommt? Und wenn ja, wie hinein? Und Jesus sagt zunächst einmal ganz klipp und klar, wer nicht hineinkommt. Und wenn jemand ganz sicher sein und ganz sicher gehen möchte, wie er nicht in das Reich Gottes hineinkommt, dann sollte er das tun, was Jesus in Matthäus 5, Vers 20 beschreibt. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wenn euer Leben, deines und meines, der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Was war das Problem der Pharisäer? Das Problem der Pharisäer war, um es ein Stück zugespitzt zu sagen, sie waren religiöse Leistungssportler. Man könnte es noch ein Stück weiter treiben. Sie waren gedopt. Sie waren besessen von der Vorstellung, aus eigener Kraft sich den Weg an das Vaterherz Gottes zu bahnen. Aus eigener Kraft wollten sie vor Gott und Menschen gut dastehen. Und Jesus macht deutlich, das funktioniert nicht, weil es im Reich Gottes eine Gesetzmäßigkeit gibt, die niemand von uns durchbrechen kann. Niemand. Und die lautet, in dem Maße, wie wir uns auf unsere eigene Kraft fixieren, schneiden wir uns gleichzeitig automatisch von der Kraft Gottes und von seiner Gnade ab. Es gibt keinen dazwischen. Und die härtesten Auseinandersetzungen hatte Jesus nicht mit Zöllnern oder Prostituierten oder Mördern, sondern er hatte sie mit Menschen, die auf diesem Weg waren, aus eigener Leistung, aus eigener Kraft, sich einen Weg zu Gott zu bahnen und zu glauben, dass es funktioniert. Auch bei uns. Wenn wir vielleicht schon Jahre mit Gott leben, ist dieser Stachel immer noch da. Und ich erschrecke, wie oft es in meinem Leben sich Bahn bricht. Dass ich entweder Dinge nicht an Gott zurückgebe, die er geschenkt hat. Und dann merke, wie mein Leben leer wird. Oder indem ich versuche, wirklich aus eigener Kraft die Dinge zu meistern. Mich noch ein Stück zusammenreiß. Noch Termine rein. Noch irgendwo anderen predigen. Aber nicht sich selbst. Die härteste Front für Gottes Gnade ist da, wo wir aus eigener Kraft unser Leben meistern und uns rechtfertigen wollen. Ob wir Christen sind oder noch nicht. Und Jesus lenkt unseren Blick in eine völlig andere Richtung. Er sagt, so funktioniert es nicht und so wird es nie funktionieren. Ja, aber er lenkt unseren Blick in eine andere Richtung. In Matthäus 18 sagt er, ich versichere euch, nochmal versichert Jesus etwas, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Was kennzeichnet Kinder? Die Kinder haben, die wissen das. Und wer sich noch erinnern kann, wie er selbst als Kind war, lange Zeit, der weiß es auch. Ich möchte nur drei Dinge nennen, es gibt bestimmt noch mehr. Das erste ist, Kinder sind bedürftig, umfassend bedürftig. Das zweite ist, Kinder vertrauen sich normalerweise mindestens ihren Eltern an. Sie suchen die Nähe der Eltern, normalerweise. Und drittens, Kinder sind grundsätzlich, normalerweise, nicht leistungsorientiert. Wenn sie in einer Situation leben, wo grundsätzlich ihre Bedürfnisse gestillt sind und wo sie vertrauensvoll geben und nehmen können, dann bringen sie schon gern auch Leistungen. Sie präsentieren sich gern. Sie bekommen gern Lob. Und sie stellen gern dar, was sie können. Aber sie werden nicht auf die Schiene kommen, dass sie der oder die Beste sein müssen. Normalerweise nicht. Kinder brauchen natürlich noch mehr als frische Windeln. Sie brauchen Körperkontakt, sie brauchen Gespräch und eben Vertrauen. Und das finden sie ja normalerweise auch im Umgang mit den Eltern. Unsere Lara Marie hat meine Frau und mich in den letzten Wochen immer wieder überrascht. Sie hat jetzt so ihre Kindergartenzeit abgeschlossen und interessanterweise, wir wissen auch nicht genau warum, so die letzten Wochen, wenn ich sie abgeholt habe, kamen interessante Gespräche zustande. Sie hat mir so oft gesagt und auch meiner Frau, wenn wir dann im Auto waren oder auf dem Fahrrad, so ein bisschen weg aus dem Kindergarten raus, hat sie immer so angefangen, Papa, also heute ist wieder was passiert. Aber ganz aus Versehen. Ganz aus Versehen. Da hab ich gesagt, ja, was ist denn passiert? Ja, ich habe den Jonah gekratzt. Aber ganz aus Versehen. Und am nächsten Tag wirklich wieder mit diesem ganz aus Versehen irgendeine andere Story. Haare gezogen oder sonst was. Aber immer ganz aus Versehen. Sie hat es verpackt. Sie hat einfach nicht sagen können, weder vor sich noch vor uns. Vielleicht versteht sie es auch noch nicht. Ich habe was falsch gemacht. Es war nicht richtig. Aber sie hat es gespürt. Und sie von sich aus, von uns hat gar niemand nachgefragt, sie von sich aus hat es in der verpackten Form mitteilen wollen. Damit es raus ist. Damit die Luft ein Stück rein ist. Wir haben natürlich dann mit ihr geredet und haben versucht auch ein bisschen mal aufzuzeigen oder ein bisschen hinzuhören, wie war es wirklich und gibt es andere Wege als gleich Kratzen aus Versehen. Sie hat das Vertrauen. Damit kommen Eltern klar und damit kommt das Kind auch klar. Und dann gibt es Korrektur. Langsam. Immer wieder. Schwierig wird's. Wo das Kind die Dinge spürt und nicht mehr ausspricht. Jesus stellt uns Kinder in ihrer vertrauensvollen Grundausrichtung als leuchtendes Beispiel vor Augen. Wie man in das Reich Gottes und in die Beziehung zu Gott kommt. Und Peter Hane drückt es so aus. Gott ganz vertrauen heißt, mit leeren Händen kommen und alles von ihm erwarten. Und vielleicht ist es eine der schwersten Übungen überhaupt, mit leeren Händen dazustehen. All eure Sorgen, werft sie auf Gott. Und jemand hat mal gesagt, all eure Sorgen, werft sie auf Gott, das ist eigentlich eine Disziplin des Weitwurfs. Aber wir machen so, dann liegt das Ding da, so rollt, so aus der Hand. Und dann nehmen wir es wieder auf. Und wenn es gut geht, machen wir wieder so. Es ist schwer. Es ist schwer, wirklich einmal durchhalten zu wollen. Und sich neu, immer wieder, Jesus spricht von Umkehren. Er sagt gar nicht, dass wir da endgültig ankommen. Immer wieder neu zu sagen, ich bin eigentlich ein Anfänger, wenn es um das Vertrauen geht. Jesus formuliert es so, mit leeren Händen vor Gott stehen, das heißt unter anderem zu sagen, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist das Reich in Ewigkeit. Du kannst, auch wenn ich nicht kann. Und das ist die Wahrheit, wir können nichts bringen und das Befreiende ist, wir müssen auch nichts bringen. Jesu Verkündigung des Reiches Gottes bleibt dann aber nicht bei Worten stehen. Er geht für uns ans Kreuz. Wir werden nachher gleich das Mahl feiern. Jesus geht ans Kreuz und stirbt dort, um für uns die Tür, die wir durch unser Leistungsdenken, durch Sünde, durch Eigenmächtigkeit zugeschlossen haben, um sie aufzuschließen. Wir haben ganz unterschiedliche Wege gehabt, um uns zu verbarrikadieren vor Gott. Jeder auf seine Weise. Die einen durch Erfolg, durch Stolz. Manche von uns haben Ehen gebrochen. Wir haben gelogen und betrogen. Wir sind Menschen das schuldig geblieben, was sie am meisten brauchen. Wertschätzung, Liebe, Respekt. Und andere sind an uns schuldig geworden. Jesus geht ans Kreuz und dort wird die Predigt vom Reich Gottes zur Tat. Er predigt es nicht nur, sondern er lebt es bis zum Ende. Er richtet es auf und das Zentrum ist das Kreuz. Damit wir Kinder werden können, legt Gott die Sünde der Welt auf seinen Sohn. Und wer das vertrauensvoll annehmen kann, hat grundsätzlich wieder Zugang zu diesem Reich. Dieses Reich erschließt sich nur im Vertrauen auf das, was Gott getan hat und tut. Aber das ist nur der Anfang und ich komme zu meinem letzten Punkt. Wie lebt man im Reich Gottes? Und man könnte die Frage auch umformulieren. Man könnte sagen, wie bleibt man lebendig in diesem Reich Gottes? Wie bleibt man auch nach Jahren und Jahrzehnten lebendig, ohne dass der Glaube zur Routine verkommt? Antwort: So wie wir hineingekommen sind, nämlich durch Vertrauen, ist es auch das einzige Mittel, um tatsächlich im Glauben lebendig zu bleiben. Auch in einer Ehe oder in einer tiefen Freundschaft ist es nicht selbstverständlich, dass über Jahre und Jahrzehnte der heiße Draht mit manchen Schwankungen, aber grundsätzlich der heiße Draht, die Hotline zum Partner steht. Und eher noch vertieft wird. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Jesus selbst versteht sich als Kind. Er ist der Sohn des Vaters im Himmel. Darin und in seiner Menschwerdung findet er seine Identität. Darauf beruft er sich immer wieder. Er ist der Sohn des Menschen, aber er ist auch der Sohn Gottes. Und auch für uns gilt, wir sollen immer tiefer unsere Identität in unserer Beziehung zu dem himmlischen Vater finden. Und wir finden sie dort, wo wir zugeben, dass wir vertrauensvoll wie ein Kind zu ihm kommen. Mit den Nöten und den Schwierigkeiten unseres Lebens. In einer extremen Notsituation kommt einmal ein Vater zu Jesus und er bittet ihn. Es geht gar nicht um ihn. Er bittet für seinen Sohn um Heilung. Aber dann kümmert sich eigentlich Jesus zunächst um diesen Vater. Denn der Vater sagt, Herr, wenn du kannst, dann heile meinen Sohn. Und dann sagt Jesus, wenn ich kann, alles ist möglich bei Gott. Und dann bricht es aus dem Vater heraus und er sagt, ich vertraue hilf meinem Misstrauen. Ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Und ich möchte einmal sagen, das ist das Minimalvertrauen, das ein Mensch Jesus entgegenbringen braucht. Mehr braucht es nicht. Und wie handelt Jesus? Er heilt diesen jungen Mann und er heilt den Vater. Er schickt den Vater auf den Weg des Vertrauens und macht ihm deutlich, es geht nicht um Leistung. Bring die Splitter deines Vertrauens. Bring sie. Und es reicht. Viele Menschen, auch ich selbst, ich habe es so oft gehört im Gespräch mit Leuten oder wenn hier vorne Menschen ihr Zeugnis erzählt haben, einfach wie sie zu Gott gefunden haben. In vielen Situationen war es so, dass Leute gesagt haben, meistens aus einer Notsituation heraus, Herr, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich wirklich gibt, eine Frage, dann zeig dich in meinem Leben, komm in mein Leben, so wie es ist. Ich kann nicht mehr. Aber ich möchte, wenn es dich gibt, deine Realität in meinem Leben erfahren. Und Jesus reagiert genau auf dieses Minimalvertrauen, immer und immer wieder. Er hat nichts dagegen, das macht das Neue Testament auch deutlich, überhaupt nichts dagegen, wenn dein Vertrauen größer ist. Das ist gut, das ist großartig, er lobt Vertrauen. Aber im Notfall, und davon gibt es im Leben von Gottes Kindern und ganz allgemein von Menschen in dieser Welt, genügend Notfälle. Im Notfall reicht genau dieses Minimalvertrauen aus. Damit unser Glaube auch nach Jahren noch lebendig bleiben kann, mitten in vielen Anfechtungen und Versuchungen, verweist Jesus auf den Weg des Vertrauens. Was mich immer wieder extrem ermutigt ist. Philipp hat es erwähnt, diese Versuchung von Jesus. 3 massive Versuchungen nach 40 Tagen Fasten. Jesus besteht diese Versuchung und dann heißt es, da wich der Teufel von ihm für eine kleine Zeit. Für eine kleine Zeit. Dann war nicht Ruhe 3 Jahre, wo Jesus unterwegs war, bis er ans Kreuz gegangen ist. Für eine kleine Zeit. Das ist sehr ernüchternd. Aber es ist die Wahrheit. Und es ist in unserem Leben nicht anders. Wir leben Tür an Tür mit Anfechtung und Versuchung. Und es ist der Normalfall. Manchmal sind es nicht die Großen, dann sind es eben die Kleinen. Damit unser Glaube lebendig bleibt, ist es aber auch gut möglich, dass Gott uns einfach herausfordert und dass Gott derjenige ist, der uns mehr zutraut als wir uns selbst. Christian Siegling schreibt, wir verlassen unsere Komfortzone, indem wir wahrnehmen und uns darauf einlassen, was Gott uns zutraut. Die Komfortzone zu verlassen heißt, ich verlasse den Bereich, wo ich mich auskenne, wo ich mich einigermaßen eingerichtet habe, den Gott mir, möchte ich ausdrücklich sagen, auch geschenkt hat, weil wir diese Komfortzone in unserem Leben normalerweise auch brauchen. Aber Gott fordert uns heraus und traut uns immer wieder mehr zu, als wir uns scheinbar selbst. Er mutet uns Prüfungen im Glauben zu und er will uns die Kraft geben, dass wir sie auch bestehen und daran wachsen. Und so verweist uns Jesus am Ende des Vaterunser darauf, dass es zuletzt nicht auf unser großes Vertrauen ankommt, sondern auf unser Vertrauen auf einen großen Gott, so klein, wie es auch sein mag. Auf unser Vertrauen auf einen unfassbar großen, auf einen heiligen und liebevollen Gott und Vater im Himmel, zu dem wir rufen dürfen, genau das, wie das Vaterunser endet. Nämlich, Vater im Himmel, ich komme zu dir, als dein Kind, so bedürftig wie ich bin, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.